Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Ilkar Çatak.
Und Ilkar Çatak ist Regisseur und Autor. Morgen kommt sein aktueller Film in die Kinos, Das Lehrerzimmer. Das ist ja so ein Ort, der in jedem sofort Assoziationen wachruft. Meistens eher diffuse, denn eigentlich wissen Schülerinnen und Schüler ja gar nicht so genau, wie es da aussieht in diesem Lehrerzimmer. Oder besser, man weiß auch gar nicht so richtig, was da passiert. Der Spielfilm von Ilkar Çatak, der gibt nun einen Einblick in die Untiefen des Lehrerinnenalltags und erzählt wird die Geschichte einer jungen, sehr idealistischen Lehrerin. Sie ist neu an der Schule, hat 1000 innovative Ideen, kümmert sich sehr ausgiebig um ihre Klasse und ist dann schockiert, als einer ihrer Schüler verdächtigt wird, geklaut zu haben. Ihre Vermutung, der Schüler namens Ali, der gerät ins Visier, weil er eben keinen deutschen Namen hat. Herr Çatak, die Schule, das Lehrerzimmer als Abbild der Gesellschaft, war das die Idee hinter dem Film?
Also es war eine der Ideen. Unsere Ausgangssituation war so, dass der Johannes Dunker, mein Co-Autor und guter Freund seit Schulzeiten, wir sind auch zusammen zur Schule gegangen, erzählte mir von seiner Schwester, die selbst Mathelehrerin ist und an ihrer Schule einen ähnlichen Vorfall erlebte, wie er dann auch im Film beschrieben wird. Uns hat das interessiert, was für Dynamiken ausgelöst werden können, wenn einmal das Klima des Misstrauens Einzug erhält in so ein Kollegium. Und dann haben wir uns gefragt, wie interessant kann das sein und wie kann man auch Schule eben, ja, wie Sie sagen, als kleinen Mikrokosmos inszenieren, der vielleicht auch größere Fragen unserer Zeit tangiert.
Ja, und Sie sagen es gerade, was dieses Misstrauen so auslöst. Sie haben ja auch an Schulen recherchiert, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und in Ihrem Film, da werden die Schüler, Schülerinnen quasi inquisitorisch befragt. Ist sowas tatsächlich möglich, vorstellbar?
Ja, also wir haben natürlich viel recherchiert und eigentlich haben uns alle gesagt, das ist eine krasse Maßnahme, aber es ist denkbar. Und an Schulen, wo einfach auch mehr Probleme sind, ist das sogar Alltag. Also leider muss man sagen, wurde uns das von allen Seiten bestätigt, ja.
Und es ist auch immer noch Alltag, wenn man nicht den richtigen Vornamen hat und der Vater in Anführungsstrichen nur Taxi fährt, dann gerät man auch eher ins Visier?
Also ja, ich glaube, es gibt da in uns tief drin Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen wollen oder ernst. Ich glaube, es gibt, wie formuliere ich das jetzt ohne, das ist jetzt nicht so einfach. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich bin als türkisches Kind als Kind mit familiärer Migrantengeschichte in Deutschland groß geworden. Und ich weiß, wie es ist, von der Polizei kontrolliert zu werden, ohne Grund, ohne ersichtlichen Grund. Oder ich weiß auch, wie es ist, das einzige Schwarzkopfkind in der Klasse zu sein. Ich weiß, wie es ist, sich fremd zu fühlen und auch diese Fremdheit zu spüren zu bekommen. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass das erste Kind, was da verdächtigt wird, ein türkisches Kind ist, ja.
Genau, später, ohne zu viel zu spoilern, wird gar kein Kind mehr verdächtigt. Aber zunächst ist es halt das Kind, das Ali heißt, das verdächtigt wird. Mein Eindruck ist, es geht vordergründig um den Diebstahl, aber im Hintergrund erzählen sie ja noch ganz andere Geschichten. Eben die Geschichte von ausgegrenzt sein, aber auch eine Geschichte von ja, großer Ablehnung und auch eine Geschichte davon, man hört sich eigentlich nicht wirklich zu in dem Film. Alle schreien immer so ein bisschen aufeinander ein.
Naja, es geht natürlich, also es geht schon um Klassismus, um Rassismus, um auch Sexismus. Es geht darum, wie wir Debatten führen heutzutage. Es geht um unsere Debattenkultur. Es geht darum, wie wir Wahrheit unterschiedlich auslegen, wie wir sie auch passend machen. Es geht um Cancel Culture. Es geht um ganz viel, um all diese Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen, klar. Es geht dann ganz viel auch darum, wie wir uns behaupten können in einem System, in Hierarchien auch. Es geht ganz stark darum, wie sich diese Hierarchien angeblich da um Augenhöhe bemühen oder so tun, als wenn sie irgendwie auf Augenhöhe funktionieren würden. Aber natürlich sind sie es nicht. Und es geht am Ende des Tages auch darum, in einem System an seine Grenzen zu stoßen.
Und es geht am Ende des Tages doch auch darum, wie Kinder, welchen Stellenwert die in unserer Gesellschaft haben, keinen besonders hohen. Das hat man schon in der Pandemie gemerkt und in Ihrem Film kann man das auch sehr deutlich sehen. Es wird permanent über die Köpfe der Kinder hinweg entschieden und Augenhöhe, also in der Theorie.
In der Theorie, ja. Aber da denke ich mir natürlich auch, also beispielsweise, es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht gut ist, für die Kinder um 8 Uhr morgens die Schule zu beginnen, ja. Aber das sind dann, da fragt man sich eben, ja, okay, und warum wird das nicht geändert? warum ermöglicht man Schülerinnen und Schülern keinen Biorhythmus, der dazu beitragen würde, dass sie besser sind in der Schule? Und dann kommen sie auf ganz unterschiedliche Antworten. Wenn sie einmal anfangen zu bohren in diesem ganzen System Schule, was da alles falsch läuft, dann ist das ein bisschen ja wie das Rabbit Hole.
Genau. Und wenn man eigentlich denkt, dass das der Ort ist, an dem Kinder auf die Zukunft vorbereitet werden, dann es ist kein schöner Ort wieder. In Ihrem Film auch nicht.
Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, was schön an unserem Film ist, ist, glaube ich, wirklich dieser Idealismus, der von dieser Frau, dieser Lehrerin hochgehalten wird. Und auch die Art und Weise, wie sie sich vom System nicht brechen lässt. Ich hatte ganz tolle LehrerInnen in meiner Schulzeit, die eben auch dazu geführt haben, dass ich die Liebe zum Kino entdeckt habe oder auch die Liebe zur Kunst. Und unsere Lehrerin ist halt eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie es sein kann. Und ich hatte vor ein paar Tagen ein Screening oder immer wieder in den Screenings, die ich jetzt hatte, kommen dann auch Publikumsfragen oder Meinungen. Und eine Frau hat was ganz Tolles gesagt. Sie meinte, ich würde mir wünschen, dass diesen Film ganz viele Schüler und Lehrer zusammen gucken, weil der Film auch als Brücke dienen kann für ein gegenseitiges, tieferes Verständnis. Und das war toll.
Ja, das stimmt. Das kann er sicherlich. Auf der anderen Seite zeigt er natürlich auch die totale Überforderung dieser Lehrerin. Die muss ständig unglaublich viele Dinge parallel machen. Also das muss man wirklich wollen und es ist die eine Lehrerin, die das will. Der Rest, der scheint auch sehr angepasst in diesem Lehrerzimmer und der möchte eigentlich gar nichts ändern.
Ja, genau. Also das ist auch so ein Ergebnis unserer Recherchen gewesen. Auch in den Tagen, in denen wir an den Schulen hospitiert haben, ist uns klar geworden, was das eigentlich für ein Wahnsinnsjob ist. Also diese Multitasking-Fähigkeit, die von einem abverlangt wird, die Art und Weise, wie man eigentlich den Unterricht gerade beendet hat und im nächsten Moment sind 3 Kinder da, der eine bringt noch eine Krankschreibung, der andere muss noch das Klassenbuch mitnehmen und du bist auf dem Weg zum Lehrerzimmer, wirst da nochmal angesprochen, musst dann nochmal essen und im Lehrerzimmer ist es nicht leiser als im Klassenzimmer, da wird genauso laut geredet. Und im Grunde wollten wir auch mit diesem Film ja uns verbeugen vor diesem Beruf, vor den Menschen, die diesen Beruf mit diesem Idealismus angehen und ihn so ausüben wie eben Carla Novak in unserem Film.
Also genau, man sollte die Menschen, die diesen Beruf ausüben, mehr wertschätzen, so war.
Absolut, absolut.
Schule ist ja nun mal ein Thema, was alle beschäftigt. Also in der aktuellen Ausgabe von Chrismon, eine christlich geprägte Zeitschrift von der evangelischen Kirche, da ist gerade der Titel, warum Schule krank macht. In Ihrem Film hat man auch den Eindruck, also so ein richtig gesundes Biotop ist das nicht.
Naja, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen, es kommt ein bisschen auf die Schule an. Ich würde das jetzt nicht pauschal für alle Schulen sagen, weil es gibt wirklich auch Schulen, wo Dinge gut laufen, die auch wirklich sehr tolle, moderne Ansätze haben und auch ja Aufklärungsarbeit leisten, beispielsweise was die Rechte von den SchülerInnen angeht. Aber klar, es läuft auch viel falsch und wie gesagt, also am Ende des Tages, und das ist mein persönliches Gefühl, geht es auch ganz stark darum, diese Kinder durchzuschleusen und diese kleinen Einheiten für unsere Volkswirtschaft vorzubereiten. Und wenn man sich eben auch mal fragt, also um jetzt nochmal auf diese Frage zurückzukommen, warum beginnt der Unterricht um 8 Uhr? Naja, weil die Eltern die Kinder dann zur Schule bringen können und dann zur Arbeit gehen. Also damit die Eltern arbeiten können eigentlich. So, und das ist halt, also da kann man wirklich ganze Bücher drüber schreiben, was noch verändert werden kann und wie es besser gemacht werden kann. Aber ja, letztlich will ich mich da auch zurückhalten, denn wir sind FilmemacherInnen und da gibt es ExpertInnen, die das besser können.
Genau, Sie sind keine Bildungspolitiker, sondern Filmemacher und Sie haben beschlossen, den Film ja komplett in der Schule zu drehen, also in dem Lehrerzimmer in der Klasse. Sie verlassen diesen Raum nicht. Warum? Weil man da genug erzählen kann und es den Rest nicht braucht?
Ja, also ja, man kann sehr viel erzählen in diesem Raum und wir wollten auch ein in sich geschlossenes System erzählen. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die von Anfang bis Ende spannend ist, die auch einen gewissen Druck erzeugt und wir dachten uns auch, es spielt auch keine Rolle, ob diese Frau zu Hause lieber Wurst oder Käse isst, ob sie eine Katze oder einen Hund hat oder welche Wandfarbe sie hat. Denn der Charakter einer Figur offenbart sich nicht in diesen Details, sondern eigentlich muss man die Figur einfach nur unter Druck setzen und sie zu einer Entscheidung bringen. Also Entscheidungsmomente in Stresssituationen sagen mehr über eine Figur aus, als ja, ob sie jetzt ein Sofa oder einen Divan hat oder diese Deko, ja. Und jenseits dessen war es aber auch wichtig für uns zu sagen, wenn wir die Schule als Abbild unserer Gesellschaft erzählen wollen, dann müssen wir es auch als ein in sich geschlossenes System erzählen. Und das war am Ende des Tages war das eine super Entscheidung auch, weil es natürlich mit viel mehr Freiheiten verbunden war. Also das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, aber sich manchmal ein Korsett aufzuerlegen, kann zu neuen Freiheiten führen. Beispielsweise die Freiheit, sich mehr Zeit am Set zu nehmen, keine Motivumzüge zu haben, einfach eine tiefere Begegnung mit den Kindern, mit meinem Ensemble zu haben. Das waren wirklich ganz tolle Dreharbeiten.
Das hätte ich jetzt als nächstes angesprochen. Geht leider nicht anders in Zeiten wie diesen, wo man gerade den Eindruck hat, dass auch die deutsche Filmindustrie oder vielleicht allgemein die Filmindustrie ein geschlossenes System ist, in dem auch keine Wohlfühlatmosphäre herrscht. Wie war es an Ihrem Set? Sie sagen gerade, es war eine gute Atmosphäre.
Also, das ist natürlich meine Verantwortung, dass am Set eine Atmosphäre herrscht, wo sich alle wohlfühlen und wo sich auch alle entfalten können. Denn ich wäre ja blöd, wenn ich mir diese Chance nehmen würde, wenn sich die Leute nicht frei fühlen, und weil die haben ja auch ein Licht und mein Job ist es, dieses Licht oder denen einen Raum zu geben, wo sie sich entfalten können. Ich glaube, sie spielen jetzt auf die
gegenüber Til Schweiger an, und ich meine, da heißt es ja jetzt, das sei die Spitze des Eisbergs. Es würden eigentlich überall katastrophale Bedingungen herrschen.
Das würde ich so nicht sagen. Nein, es nicht überall herrschen katastrophale Bedingungen, aber ich glaube, es hat einfach auch mit einem gewissen Mindset zu tun, dass, also unser Job ist ja wirklich noch einer, wo die Hierarchien auch sehr, sehr steil sind und wo sehr viel Macht auf eine Person konzentriert ist. Und das ist natürlich etwas, so das ist eine Verantwortung, die man auch in der Regie dann trägt, mit der man ja umgehen muss und mit der man auch, die man auch ernst nehmen muss. Und vor allem, wenn Sie mit Kindern drehen, wie wir es getan haben, dann ist es ganz wichtig, dass das ein Arbeitsumfeld ist, wo sich wirklich alle wohlfühlen und wo man auch, ja, sich entfalten kann. Aber ich will jetzt auch nicht so viel zu den anderen Sets sagen, weil da bin ich nicht. Also man ist ja als Regie immer nur an seinen eigenen Sets. Aber von dem, was ich höre, es sind diesen Dinosaurier.
Also was sind die Dinosaurier, die für das eher schlechte Image sorgen?
Es sind die Dinosaurier, die für dieses schlechte Image sorgen. Aber ich finde es gut, dass jetzt auch was darüber geschrieben und gesagt wird, und hoffe, dass das besser wird und dass unsere Branche auch sich endlich von diesem Image befreien kann, dass Machtmissbrauch an jeder Ecke stattfindet, weil so ist es nicht.
Mhm. Ihr Film, Das Lehrerzimmer, ist ja jetzt 7-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Nächste Woche wird er verliehen. Ist sowas wichtig? So als Anerkennung?
Ja, es ist wichtig, nicht zuletzt, weil es natürlich nächste Projekte ermöglicht. Es ist auch wichtig, weil man sich in diesem Beruf ja auch ständig selbst hinterfragt und der Beruf auch mit viel Selbstzweifeln bestückt ist. Also ich zumindest habe viele Selbstzweifel und hinterfrage die eigene Arbeit am laufenden Bande. Und dann ist es natürlich toll, so eine Form der Anerkennung zu erfahren. Diese Nominierungen sind toll. Aber was noch toller ist, ist, dass ich mit so vielen tollen anderen Kolleginnen und Kollegen nominiert bin. Und auch das ist wirklich eine Ehre.
In diesem Sinne, Herr Czatak, ganz vielen Dank für das Gespräch. Der Preis wird nächste Woche verliehen und der Film Das Lehrerzimmer kommt morgen offiziell in die Kinos. Und das war der Corso-Podcast für heute mit Susanne Lurwig und
Ilkay Czatak.
Corso. Kunst und Pop.